Schatzgrube Bibel. Wir graben, wir suchen und finden Schätze im Buch aller Bücher.
Komm mit, wir suchen einen Schatz. Komm mit, wir zeigen dir den Platz. Es ist der schönste Schatz der Welt. Liegt mehr als Ehre, Gut und Geld.
Jeden Montag ab 19 Uhr auf Radio ZB30.
Hallo liebe Zuhörer groß und klein. Herzlich willkommen zum Programm Schatzgrube Bibel. In der Bibel finden wir nicht nur Geschichten, die einen guten Ausgang haben. Manche Geschichten stimmen uns sogar traurig. Eine davon ist die Geschichte von Kain und Abel. Kain war der erste Mörder und Abel war der erste Mensch, der starb und als erster Mensch in den Himmel kam. Seit der Zeit sind schon viele Menschen gestorben und davon werden wir viele im Himmel wiederfinden. Andere werden wir im Himmel nicht finden, weil sie Jesus nicht in ihrem Erdenleben als persönlichen Heiland angenommen haben. Nach dem Lied hörst du mehr davon.
Matthäus 24, Vers 35. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden niemals vergehen.
Himmel und Erde werden vergehen, Himmel und Erde, aber meine Worte werden niemals vergehen, niemals vergehen.
Himmel und Erde werden vergehen, Himmel und Erde, aber meine Worte werden niemals vergehen, niemals vergehen.
Himmel und Erde werden vergehen, Himmel.
Jesus beschützt mich. Rainer, Natascha und Jan spielten im Park. Als sie sich müde gelaufen hatten, setzten sie sich auf die Bank zu einem alten Mann. Auf seinen Regenschirm gestützt, blickte er traurig in die Ferne. Zuerst flüsterten die Kinder miteinander, dann rückten sie etwas näher zu dem Mann. Natascha sprach ihn an: Entschuldigung, ich hoffe, wir stören nicht. Nein, nein, bleibt ruhig sitzen, ihr stört mich nicht. Schönes Wetter heute, nicht? Versuchte Rainer, ein Gespräch anzufangen. Das Wetter ist, wie es ist. In meinem Alter hat man bei jedem Wetter Schmerzen in den Knochen, brummte der Alte und begann zu husten. Die Kinder schwiegen eine Weile. Dann bot Natascha an: Sollen wir Ihnen das Glas Himbeermarmelade bringen? Das ist gut gegen Husten. Danke, ich habe es selber zu Hause. Auch Lindenblütentee ist gut gegen Husten, fuhr Natascha fort. Der Alte lächelte traurig. Danke, Mädchen, aber es liegt nicht am Husten, dass es mir nicht gut geht. Woran dann? Fragte Natascha. Ich bin schon alt. Mein Leben geht zu Ende. Das bedrückt mich. Als ich noch ein Kind war, lief ich zu meiner Mutter, setzte mich auf ihren Schoß und alles Schlimme war vorüber. Aber jetzt habe ich niemanden mehr, zu dem ich gehen kann. Aber kennen Sie Jesus nicht? Fragte Jan. Was soll der schon nützen? Er ist weit weg im Himmel, aber ich bin hier in dieser sündhaften Welt. An ihn kommt man nicht heran. Er ist unerreichbar. Ihn braucht man gar nicht zu erreichen. Er ist ja hier, lächelte Natascha. Der Alte schüttelte den Kopf. Ich sehe ihn aber nirgends. Man muss ihn auch nicht sehen. Man muss nur glauben, dass er da ist und uns von allem Bösen beschützt und dass man immer zu ihm kommen kann, sagte Rainer. Darf ich einmal Ihren Regenschirm haben? Bat Natascha. Sie spannte ihn über seinem Kopf auf und sagte: Jesus beschützt mich, genau wie dieser Schirm vor Regen und so viel Sonne schützt. Rainer stand auf und stellte sich auch unter den Schirm. Dann kam auch Jan noch dazu und wir alle stehen unter dem Schutz des Herrn. Der alte Mann zauderte ein wenig, dann sagte er: Ich wäre auch gern unter so einem Schutz. Erzählt mir noch mehr davon. Was muss ich dazu tun? Das sagen wir Ihnen gern, freute sich Natascha. Kommen Sie mit uns. Danke, Herr Jesus, dass du unser Schutz bist. Wo wir gehen, liegen oder sitzen, bist du da. Immer, Tag und Nacht. Dafür sind wir dir sehr dankbar. Amen. Svens Oma. Es war schon 2 Monate vergangen, seitdem Svens Oma gestorben war. Aber erst jetzt wurde ihm klar, was für einen wertvollen Menschen er verloren hatte. Im Haus herrschte ungewohnte Stille. Es war wie bei einer Uhr, deren Feder kaputt ist und die man nicht mehr aufziehen kann. Der ganze Mechanismus stand still. Ohne Oma war es jetzt so ungemütlich im Haus. Sie hatte immer etwas zu tun gehabt und dabei nicht versäumt, jedem aus der Familie etwas Nettes zu sagen. Für jeden hatte sie ein gutes Wort gehabt. Sven und seine Oma hatten sich sehr gut verstanden. Abends vor dem Schlafengehen war der 9-jährige Enkel oft zu ihr ins Zimmer gegangen. Dann hatten sie lange miteinander geredet und gemeinsam in der Kinderbibel gelesen. Sven zog sich den Schlafanzug an und verließ leise das Zimmer. Seine 5-jährige Schwester Ulrike, die den ganzen Tag gespielt und getobt hatte, lag in ihrem Bettchen und schlummerte tief. Im Esszimmer unterhielten sich Svens Eltern. Sven öffnete die Tür zu Omas Zimmer, ging im Halbdunkel zur ordentlich gemachten Bett und setzte sich darauf. Wie wünschte er sich, Oma wäre jetzt hier. Wie viel hatte er ihr zu erzählen? Zwar hatte Sven seine Oma sehr gemocht, aber nicht immer hat er auf sie gehört. Das tat ihm jetzt sehr leid. Besonders traurig war Oma, wenn ihr Enkel zu faul war, zum Kindergottesdienst zu gehen. All diese Erinnerungen weckten bei Sven viele Fragen, auf die er selber versuchte, eine Antwort zu finden. Wo war seine Oma jetzt? Ob sie ihn vermisste? Wie sah sie jetzt aus und würde sie sich eines Tages wiedersehen? Übrigens hatte Sven keinen Zweifel daran, dass seine Oma im Himmel war. Aber würde auch er dorthin kommen? Das war eine sehr ernste und schwierige Frage für Sven. Durch das gekippte Fenster strömte ein warmer Frühlingswind, der die leichten, halbdurchsichtigen Gardinen hin und her bewegte. Er legte sich auf Omas Bett und schlief ein. Er träumte, dass er durch das Fenster schaute. Plötzlich meinte er, weit hinten ein Licht zu sehen. Auf einmal befand er sich in einem riesigen, sonnendurchfluteten Raum, der nach oben offen war. Sven schaute sich um. Direkt vor ihm war eine ganze mit Spiegeln behangene Wand. Über den Spiegel hielt eine große Digitaluhr, aber sie ging nicht. Links an der Wand war eine dicht verschlossene Tür. Rechts sah man eine schöne Wendeltreppe. Sie führte nach oben, doch ihr Ende konnte man nicht sehen. Hinten war der sonst leere Raum von einer weit entfernten Wand begrenzt. Sven war verwirrt, doch da sah er auf einmal seine Oma. Sie war ganz in Weiß gekleidet und ihr Gesicht, das ohne Falten war, strahlte vor Glück. Lächelnd und leichtfüßig ging sie die Treppe hinauf. Sie schaute hoch und sprach mit jemandem. Von dort oben erklang eine ungewöhnlich schöne Musik, deren Laute so anziehend waren, dass man alles hinter sich lassen und vergessen wollte. »Wie leicht Oma das Gehen fällt! Dabei hat sie doch so schlimme Beine«, kam es Sven in den Sinn. Dann lief er zur Wendeltreppe. Doch als sich Sven der Treppe näherte, prallte er auf ein unsichtbares Hindernis. Er stieß mit dem Kopf dagegen, was an seiner Stirn eine riesige Beule verursachte, flog ein paar Meter zurück und fiel zu Boden. Seine Oma schaute ihn liebevoll an, stieg aber weiter die Treppe hinauf. Sven stand auf und sah sich dabei zufällig im Spiegel. Doch was war mit ihm geschehen? Sein Kopf und seine aus dem Schlafanzug hervorguckende Arme und Beine waren mit schwarzen Flecken übersät. Aus dem Spiegel starrte ihn ein erschrockener, zerzauster Junge mit einer riesigen Beule an der Stirn an, dessen ganzer Körper mit schwarzen Flecken bedeckt war. Ja, das war er selbst, Sven. Am ganzen Körper befleckt. Als er genauer hinschaute, sah er, dass überall an seinem Körper kleine weiße Buchstaben waren. Durch feine Linien voneinander abgegrenzt standen dort Sätze auf ihm. Sven begann zu lesen, war seinen Eltern und der Oma ungehorsam, hat seine Schwester geärgert, hat den Unterricht geschwänzt, probierte zu rauchen, benutzte Schimpfwörter, hat Tiere gequält, hat die Erwachsenen angelogen, ging nicht zum Kindergottesdienst, war faul. Aber das sind ja meine Sünden, dämmerte es Sven. Was für eine Farbe sie haben. Sie erscheinen auf meiner Haut als schwarze Flecken. Deshalb kann ich nicht mit Oma in den Himmel. Meine Sünden hindern mich daran. Beim Weiterlesen wäre Sven vor Scham am liebsten im Boden versunken. Er schaute zu Oma, die sich immer weiter von ihm entfernte. Er war dem Weinen nahe, hatte Angst und wollte nicht allein zurückbleiben. Er versuchte, die unsichtbare Wand zu ertasten und begann verzweifelt mit Händen und Füßen dagegen zu schlagen. Doch sie war unüberwindbar. Kraftlos und erschöpft sank Sven zu Boden. Als er sich etwas besonnen hatte, dachte er, es muss doch irgendwo einen Ausweg geben. Kann man diese schwarzen Flecken mit den Buchstaben nicht einfach abwaschen? Noch ehe er weiterdenken könnte, sah Sven ein Waschbecken, eine Wanne, Eimer, eine Schüssel und viele Sorten Seifen, Duschgel und Waschlappen vor sich. Er zögerte nicht lange und machte sich sofort an die Arbeit. Als er ans Waschbecken trat und den Wasserhahn berührte, fiel ihm auf, dass über dem Spiegel die Anzeigen der Digitaluhr aufleuchtete. Noch 4 Stunden. Er begriff, so viel Zeit hatte er noch, um seine Sünden abzuwaschen. Das schaffe ich, dachte er erleichtert. Die Zeit reicht. Der Junge schob die Wanne dicht an die unsichtbare Barriere, ließ Wasser ein und begann eifrig seinen ganzen Körper mit dem Waschlappen und verschiedenen Seifen abzureiben. Mit dem Rücken zur Wendeltreppe saß er in der Wanne. Er konnte es sich im Spiegel beobachten und sah auch die Uhr, die inzwischen angab, noch 2 Stunden und 40 Minuten. Wie die Zeit vergeht, wunderte er sich. Er nahm noch eine andere Seife, dazu etwas Duschgel, wählte den härtesten Waschlappen und rieb noch energischer an den Flecken auf seinem Körper. Aber selbst das intensivste Waschen brachte keine Veränderung. Die weiße Schrift wurde nur noch etwas blasser und das kam eher von dem Blut, das von vielen Reiben mit den harten Waschlappen schon stellenweise aus der Haut trat. Sven schaute zur Uhr. Noch 50 Minuten zeigte die Display. Sven wandte sich um und warf einen Blick nach oben. Seine Oma war kaum noch zu sehen. Ihre Umrisse verschwammen, allmählich im klaren, wolkenlosen Himmel. Zu allem Übel erkannte Sven, dass es ihm sowieso nie gelingen würde, ohne fremde Hilfe die Flecke auf dem Rücken abzuwaschen. Er blickte noch einmal zur Uhr, die schon teilweise in Dunkelheit gehüllt war, und spürte, wie sich sein Herz zusammenzog und schmerzte. Der Rest des Textes auf dem Display lautete: 1 Minute. Das ist das Ende. Kann mich denn niemand retten, dachte Sven von Panik erfüllt. Mit aller Anstrengung und seiner ganzen Willenskraft streckte er sich zur unsichtbaren Wand hin und wachte auf. Sven lag auf Omas Bett. Jemand hat ihn fürsorglich zugedeckt. Sein ganzer Körper glühte. Seine Hände rieben immer noch mechanisch seine Haut. Das war also nur ein Traum. Unsagbar erleichtert fing Sven an zu weinen und sprang aus dem Bett. Es waren Tränen der Rührung und Dankbarkeit. Sie galten dem Herrn Jesus, dem die Chance gab zu leben. Sven kniete sich dorthin, wo sonst immer seine Oma gebetet hatte. In seiner Erinnerung tauchte deutlich alles wieder auf, was sie ihm von Jesus Christus erzählt hatte. Jetzt begriff er das alles. Er neigte den Kopf zum ersten Bußgebet seines Lebens. Danke, Herr Jesus, du hast mich am Kreuz von Golgatha gerettet. Du hast mich von allen Sünden gereinigt und mich mit einem heiligen Blut reingewaschen. Du bist mein Retter. Ich bekenne dir alle meine Sünden. Bitte vergib mir nach deiner Barmherzigkeit. Amen. Es war Sonntagmorgen. Sven wusch sich schnell und zog sich an. Er nahm die Kinderbibel und ging ins Esszimmer, wo die Familie schon am Tisch saß. Er ging auf seine Eltern zu, umarmte und küsste beide und sagte: Ich habe euch sehr lieb. Die verdutzten Eltern schauten sich schweigend an. Sie erkannten ihren Sohn kaum wieder. Aber wir wissen ja, was mit Sven geschehen war und wer ihm geholfen hatte, ein neuer Mensch zu werden. Dann bahnte sich Sven Ulrike zu, Striche über den Kopf und hielt ihr sein Fernrohr hin, das ihm Oma einmal geschenkt hatte. Hier, das gehört jetzt dir. Davon hätte Ulrike früher nicht einmal zu träumen gewagt. Vor Staunen blieb ihr der Mund offen stehen. Mutti, entschuldige bitte, sagte Sven schnell. Ich frühstücke später, sonst komme ich zu spät zum Kindergottesdienst. Er lief auf die Straße, freundlich strahlte die Sonne. Mit voller Brust atmet ihr die frische Frühlingsluft ein und eilte zur Kirche. Unterwegs hielt er ein paar Mal an und betrachtete schmunzelnd über seine eigenen Gedanken seine sauberen, weißen Hände.
Kain und Abel.
Nun konnten Adam und Eva nie mehr in dem schönen Garten Eden wohnen. Und sie waren nur so kurze Zeit dort gewesen. Sie hörten Gottes Stimme nicht mehr im Wind. Und der Herr kam nie mehr zu ihnen. Und statt Friede und Freude herrschten Sünde und Kummer in ihrem Leben. Denn Sünde und Kummer, das wussten sie nun, die gehörten zusammen, die kamen immer gleichzeitig. Doch mit der Sünde ging auch das Verderben Hand in Hand. Nachdem die Sünde einmal durch die Menschen in die Welt gekommen war, wie eine schlimme, ansteckende Krankheit, erfasste sie auch die ganze Schöpfung. Sie hatte Gottes vollkommenes Werk verdorben. Die Tiere verfolgten und töteten einander. Der Löwe zerriss das Lamm. Die Schlange biss das Kaninchen, die großen Raubvögel lauerten den kleineren Singvögeln auf. Auch in die Pflanzenwelt war das Verderben gekommen. Die Blumen blühten nicht mehr so schön. Das Gras verdorrte oft in der sengenden Sonne und die Erde brachte überall Disteln und Dornen und Unkraut hervor, wie Gott es gesagt hatte. Leid und Tod gingen durch die Welt. Die Erde seufzte unter Gottes Fluch. Und auf dieser verdorbenen Erde arbeiteten und plagten sich die beiden ersten Menschen, um am Leben zu bleiben. Oft brannte die Sonne auf ihre Köpfe, dann wieder froren sie vor Kälte. Wenn die wilden Tiere brüllten, flohen sie ängstlich. Und wenn die Stürme kamen oder Erdbeben oder Unwetter, dann zitterten sie. Und wenn die lange, dunkle Nacht kam, verkrochen sie sich irgendwo in eine Höhle oder Grotte in den Bergen, dicht aneinander gedrängt, zwei ängstliche, einsame Geschöpfe. Und wenn sie an früher dachten, an all das verlorene Glück, dann war ihr Schmerz groß. Und doch wussten sie, dass Gottes Liebe aus der Höhe über sie wachte, auch jetzt noch, und dass der Herr einmal den Erlöser senden würde. Hätten sie dieses Versprechen nicht gehabt, dann wäre ihre Strafe nicht zu ertragen gewesen, dann wären sie vielleicht sogar gestorben vor Reue und Kummer. Doch eines Tages geschah ein Wunder in ihrem Leben. Da wurde ein Kind geboren, ein kleiner Junge. Eva war Mutter geworden. Sie nahm das Kind in die Arme und sagte fröhlich:
Ich habe mit der Hilfe des Herrn einen Sohn bekommen.
Und sie nannte ihn Kain. Sie hatte keine Decke, womit sie ihn zudecken konnte. Sie hatte keine Wiege, worin sie ihn schlafen legen konnte. Sie hatte kaum mehr als ihre Liebe. Doch sie versorgte und pflegte das Kind, so gut es eben ging. Sie wärmte es an ihrer Brust. Und in ihrer Freude dachte sie, dieses Kind sei bereits der Erlöser, der sie und Adam wieder mit Gott versöhnen sollte. Aber auch in dem kleinen Herzen dieses Kindes wohnte schon die Sünde, die alles beschmutzt. Wie hätte es da der Erlöser sein können? Nicht viel später wurde ihnen noch ein Kind geboren, wieder ein Junge. Sie nannten ihn Abel. So hatten Adam und Eva zwei Kinder. Eva versorgte sie und Adam arbeitete für sie. Als sie größer wurden, lehrte Adam sie auch beten. Und er erzählte ihnen von Gott, der alles erschaffen hat, von dem schönen Paradies, von der Sünde und dem bösen Satan, aber auch von Gottes Liebe und Güte. Und manchmal nahm er sie mit aufs Feld, wenn er dem Herrn sein Opfer brachte. Kain und Abel wurden groß. Jetzt mussten auch sie arbeiten, genauso wie ihr Vater. Kain wurde ein Bauer. Er bestellte den Boden, er säte Korn und andere Pflanzen. Und wenn das Korn reif geworden war, sammelte er es ein und mahlte es und backte Brot daraus. Abel wurde ein Schafhirte. Er hütete seine Herde auf dem Feld und suchte die besten Stellen für sie aus. Die Schafe gaben Milch zum Trinken und Wolle für die Kleider und nahrhaftes Fleisch. Und Abels Herde wurde immer größer, weil so viele Lämmer geboren wurden. Kain und Abel waren die ersten Kinder auf der Erde. Ihre Eltern hatten sie beide lieb. Aber Eva liebte Kain von klein auf am meisten. Sie kannte ihre Söhne so schlecht. Der Herr aber sah, dass Kains Herz böse und gleichgültig war. Kain kümmerte sich nicht um Gott, er dachte nur an sich und an seine Arbeit. In Abels Herzen wohnte auch die Sünde. Das konnte nicht anders sein. Abel aber hatte den Herrn lieb. Er dachte viel an Gott, er betete den Herrn an und bekämpfte das Böse. In Abels Herzen wohnte der Glaube, in Kains Herzen nicht. Kain und Abel gingen aufs Feld, um zu opfern, wie ihr Vater es sie gelehrt hatte. Jeder häufte Steine zu einem Altar. Darauf legten sie das Holz, und auf das Holz legten sie das Opfer. Abel dachte,
»Alles, was ich besitze, hat der Herr mir gegeben. Ich will ihm zeigen, dass ich ihm dankbar bin.«
Und Abel suchte den besten Bock aus für das Opfer. Kain aber dachte,
»Es ist nun einmal so üblich, ein Opfer zu bringen. Und so tue ich es auch. Aber warum sollte ich dankbar sein für das, was ich habe? Ich habe doch schwer dafür gearbeitet.«
Und Kain legte von den Früchten des Feldes auf den Altar, aber er tat es ohne Liebe. Dann zündeten sie das Holz an, die beiden Brüder, und als die Flammen ihr Opfer verbrannten, knieten sie nieder zum Gebet. Abel sprach voller Ehrfurcht zu seinem Vater im Himmel, dem er aus ganzem Herzen vertraute, und sein Gebet stieg bis vor Gottes Thron. Kain kniete auch nieder und sprach auch ein paar Worte. Aber wie hätte Kain wirklich beten können, wo doch in seinem Herzen weder Glaube noch Dankbarkeit wohnten? Der Herr sah die Opfer, und er sah auch die Herzen. Und er nahm Abels Opfer an, Kains Opfer aber nahm er nicht an. Kain bemerkte das sehr wohl, und es machte ihn ärgerlich und zornig. Neid schlich sich in sein Herz und Hass auf den Bruder. Und Hass und Neid wurden so heftig, dass Kain an nichts anderes mehr dachte und sein Gesicht finster wurde. Der Herr warnte ihn noch in seiner väterlichen Liebe und sprach, »Kain, warum bist du so zornig? Die Sünde liegt wie ein Feind vor der Tür und hat es auf dich abgesehen. Beherrsche sie und bekehre dich, dann will ich auch dein Opfer annehmen.« Aber Kain hörte nicht auf Gottes Stimme. Er sprach mit Abel und lockte ihn listig mit aufs Feld. Und als er dort mit ihm allein war, schlug er in seinem großen und fürchterlichen Zorn seinen Bruder Abel tot. Abels Leiche lag im Gras, und sein Blut versickerte in der Erde. Da erschrak Kain. Eilig floh er von diesem schrecklichen Ort. Die Angst trieb ihn fort. Das Blut des Bruders klebte an seinen Händen, und die Angst und das Blut begleiteten ihn überall hin. Gott aber fand Kain und fragte ihn, »Wo ist dein Bruder Abel?« Aber in Kains Herzen keimte noch keine Reue. Er antwortete,
»Ich weiß es nicht. Soll ich der Hüter meines Bruders sein?«
Doch den Herrn konnte er nicht betrügen. Gott sprach, »Was hast du getan? Horch, Das Blut deines Bruders schreit zu mir empor von der Erde. Und schwer traf Kain Gottes Zorn. Er wurde verflucht, und die Erde wurde verflucht seinetwegen. Wenn er das Land bestellte, brachte es ihm den vollen Ertrag nicht mehr. Dornen und Disteln erstickten das Gesäte. Unstet und flüchtig sollte er sein und nirgends Ruhe finden. Da rief Kain verzweifelt:
Mein Verbrechen ist so groß, dass ich die Strafe nicht ertragen kann. Jeder, der mich findet, wird mich töten.
Aber der Herr wollte nicht, dass noch ein Verbrechen geschah. Und er machte ein Zeichen an Kain, damit ihn niemand erschlug. Und wer ihn dennoch erschlagen würde, der sollte es siebenfach büßen. So hatten Adam und Eva an einem einzigen Tage ihre beiden Söhne verloren. Kain wanderte weit fort in ein fremdes Land, und Abel wurde auf dem Feld gefunden, inmitten der ängstlich blökenden Schafe, blass und kalt und blutüberströmt. Und Adam und Eva trugen die Leiche ihres Sohnes vorsichtig nach Hause. Vielleicht haben sie noch bei ihr gewacht, stundenlang voller Angst darauf gewartet, dass Abel die Augen wieder aufschlagen und mit ihnen sprechen würde. Vielleicht riefen sie ihn beim Namen und versuchten, ihn aus dem tiefen Schlaf aufzuwecken. Doch Abels Augen blieben geschlossen. Nie mehr sollte seine Stimme Vater oder Mutter sagen. Da begriffen Adam und Eva, Abel war tot. Der schreckliche Feind, den Gott im Paradies schon angekündigt hatte, war zuerst zu dem frommen Abel gekommen. Und nun mussten dieser Vater und diese Mutter selber den Körper ihres Sohnes begraben in der dunklen Erde. Da wurde es ganz finster in ihrer Seele. Auf wen sollten sie jetzt noch ihre Zukunftshoffnung setzen? Wer sollte sie jetzt erlösen von Sünde und Schuld? Die Schlange würde zertreten werden, das hatte Gott versprochen. Aber hatte der Satan den Kampf nicht schon gewonnen? Der Glaube der beiden Menschen wurde auf eine schwere Probe gestellt. Aber der Herr selber tröstete Adam und Eva in ihrem Schmerz und ihrer Verzweiflung. Er schenkte ihnen noch einmal Kinder, Söhne und Töchter. Einer dieser Söhne sah dem Abel ähnlich, der war ihnen für Abel geboren. Er war genauso fromm, sein Glaube war genauso stark. Er wurde Seth genannt, das heißt Stellvertreter. Und so keimte in Adams und Evas Herzen doch wieder neue Hoffnung auf. Sie sahen, dass der Satan den Kampf noch keineswegs gewonnen hatte, ja, dass er ihn niemals gewinnen konnte. Der Erlöser würde trotz allem kommen. Gott war treu. Als Kains Faust den Abel erschlug, kamen Gottes Engel und trugen seine Seele zu Gott. Dorthin gehörte Abel, zu seinem Vater im Himmel. Kain war der erste Mörder, und schrecklich war seine Strafe. Abel war der erste Mensch, der wegen seines Glaubens sterben musste, der erste Märtyrer. Aber auch der erste, der in den Himmel kam. Dort gab es keine Sünde mehr und kein Leid, keinen Tod und keinen Hass, nur die ewige Seligkeit.
Wir beenden wieder die Schatzsuche für heute. Nächsten Montag geht's weiter.